Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast.
Ich bin Volker Fietsch, bei mir ist Dr. Christian Rosinus. Heute geht es um das Thema Verjährung im Wirtschafts- und Steuerstrafrecht.
Fangen wir mit dem Grundprinzip an. Was genau ist Verjährung im Strafrecht und warum gibt es sie?
Also Verjährung im Strafrecht ist ein Verfahrenshindernis, das von Amts wegen zu beachten ist. Im Prinzip gibt es zwei Arten von Verjährung. Einerseits ist das die Verfolgungsverjährung und andererseits die Vollstreckungsverjährung. Bei der Verfolgungsverjährung ist geregelt in 78 bis 78c Strafgesetzbuch, darf keine Strafverfolgung und keine Ahndung der Tat mehr erfolgen. Bei der Vollstreckungsverjährung ist es so, das ist in 79b StGB geregelt, da darf eine bereits rechtskräftig verhängte Strafe nicht mehr vollstreckt werden. Das heißt, da richtet sich die Frist nach der konkret verhängten Strafe. Hintergrund oder Idee bei der Verjährung ist generell, die gibt es ja auch in anderen Rechtsgebieten, das heißt, man möchte Rechtssicherheit und Rechtsfrieden schaffen. Nach so langen Zeiträumen sagt man eben, es ist kein gesellschaftliches Sanktionsbedürfnis mehr da. Insoweit ist quasi die Straftat nicht mehr verfolgbar bzw. vollstreckbar, aber die Tat selbst bleibt natürlich Unrecht. In diesem Kontext muss man einfach wissen, zum Beispiel das Rückwirkungsverbot in 103 Absatz 2 Grundgesetz schützt insoweit auch nur vor rückwirkender Strafbegründung und Verschärfung, nicht vor Verlängerung der Verjährungsfristen in diesem Kontext. Und man muss auch dazu wissen, dass es keine Verjährung gibt von Mord und Völkermord.
Und wie lange sind die Verjährungsfristen konkret bei den typischen Wirtschaftsdelikten?
Also es generell bestimmt sich die Frist nach der abstrakten Höchststrafe des Tatbestands. So ganz häufig ist die Verjährungsfrist 5 Jahre bei der Verfolgungsverjährung, etwa bei der Untreue, beim Betrug, im Rahmen der Korruptionsdelikte und auch beim Grundfall der Steuerhinterziehung. Weder Strafverschärfungen, sogenannte Regelbeispiele, noch Strafmilderungen, zum Beispiel ein minderschwerer Fall etc., verändern die Verjährungsfrist. Was allerdings der Verjährungsfrist verlängert, sind eigenständige Qualifikationstatbestände, etwa zum Beispiel der Bandenbetrug. Dann haben wir 10 Jahre Verfolgungsverjährung und im Steuerstrafrecht ganz besonders wichtig, die besonders schwere Steuerhinterziehung verjährt erst nach 15 Jahren Verfolgungsverjährung. Insbesondere muss man auch gucken, ist der Straftatbestand vorsätzlich oder fahrlässig verwirklicht worden, wenn es entsprechende strafbarkeitsbegründende Merkmale auch im Fahrlässigkeitsbereich gibt. Prominentes Beispiel im Wirtschaftsstrafrecht ist die Insolvenzverschleppung. Da verjährt die vorsätzliche Insolvenzverschleppung in 5 Jahren, die fahrlässige etwa in 3 Jahren. Und im Rahmen des 30 OWIG, also des Ordnungswidrigkeitenrechts, etwa ist auch beachtlich, dass die Verfolgungsverjährung sich accessorisch an der Anknüpfungszeit richtet. Ja, das heißt, nicht so wie sonst üblich im OWIG 3 Jahre.
Wann beginnt die Frist zu laufen?
Maßgeblich für den Fristbeginn ist die Beendigung der Tat, nicht ihre Vollendung. Und insoweit gilt der materielle Beendigungsbegriff des Bundesgerichtshofs, eine Tat ist erst beendet, wenn das Tatunrecht vollständig verwirklicht ist. Etwa beim Betrug ist Beendigung erst dann eingetreten, beim letzten vom Vorsatz umfassten Vermögensvorteil bzw. Nachteil. Bei der Steuerhinterziehung, etwa von Veranlagungssteuern, durch Unterlassen ist wichtig zu wissen, dass der Beginn zu dem Zeitpunkt stattfindet, zu dem die Veranlagung stattgefunden hätte, wenn die Steuererklärung pflichtgemäß eingereicht worden wäre. Das ist quasi ein hypothetischer Zeitpunkt. Bei Fälligkeitssteuern, etwa bei der Lohnsteuer, Kapitalertragssteuer oder Umsatzsteuer, mit Ablauf des Fälligkeitszeitpunkts. Und wichtig sind in dem Kontext auch etwa der Verjährungsbeginn bei Dauerdelikten geht erst los mit Ende des rechtswidrigen Zustands, zum Beispiel bei der Insolvenzverschleppung, ist dann die Beendigung eingetreten, wenn die Pflicht zur Stellung des Insolvenzantrags erfüllt ist. Und bei wichtig ist auch der 266a in dem Kontext. Also da stellt man einheitlich auf das Verstreichen des jeweiligen Fälligkeitszeitpunkts für die Beitragsschuld ab. Das war früher auch ein bisschen anders.
Können die Verjährungsfristen im Strafrecht durch bestimmte Ereignisse beeinflusst werden, sodass die Verfolgung länger möglich ist als in § 78 StGB vorgesehen?
Genau, es gibt Sachverhaltsumstände, die eben eine Unterbrechung oder ein Ruhen der Verjährungsfristen auslösen. Unterbrechung bedeutet, die Frist beginnt von neuem zu laufen. Die abgelaufene Zeit bleibt unberücksichtigt. Da gibt es einen abschließenden Katalog in 78c Absatz 1 Nummer 1 bis 12. Wichtigste Unterbrechungshandlungen sind zum Beispiel die erste Beschuldigtenvernehmung, Bekanntgabe über die Einleitung des Ermittlungsverfahrens, zum Beispiel die Einleitung eines Steuerstrafverfahrens, die richterliche Durchsuchungsanordnung in der Akte und Erhebung der öffentlichen Klage. Im Gegensatz dazu steht das Ruhen der Verjährung. Die Frist wird nur angehalten. Nach Wegfall der Grundfrist läuft die Restfrist weiter, ist also kein Neubeginn. Ruhen der Verjährung ist untypisch im Wirtschaftsstrafrecht. Das gibt es vermehrt im Kontext mit der Verfolgung von Sexualstraftaten oder gibt es auch bei Verfahren gegen Bundestagsabgeordnete. Die absolute Verjährung ist, also die Grenze für die Unterbrechung, ist dann eingetreten, wenn das Doppelte der gesetzlichen Frist vorliegt. Das heißt dann zum Beispiel 10 Jahre bei einer grundlegend 5-jährigen Verjährungsfrist. Ruhenszeiten nach 78b StGB verlängern die absolute Verjährungszeit, also werden nicht auf die doppelte Frist angerechnet. Nach 376 Abgabenordnung, bei einer schweren Steuerhinterziehung, ist die absolute Verjährung nach dem 2,5-fachen der gesetzlichen Frist gegeben, das heißt 37,5 Jahre, das heißt Steuerhinterziehung ist eins der am längsten nicht verjährenden Delikte. Was man wissen muss, beim 30-O-Weg nochmal ergänzend, unterbrechende Handlung gegen die Handlungsperson, die sozusagen Anknüpfungsperson sein soll, wirkt gleichzeitig verjährungsunterbrechend auch gegenüber dem Verband.
Wenn die Verfolgungsverjährung eingetreten ist, ist man dann wirklich auf der sicheren Seite?
Nicht zwingend, kommt darauf an, was man mit der sicheren Seite meint sozusagen. Also die Verfolgungsverjährung schützt natürlich nur vor Strafverfolgung, nicht vor anderen staatlichen Maßnahmen. Ganz wichtiges Beispiel ist hier die Einziehung, also die selbstständige Einziehung nach 76a Absatz 2 StGB. Auch die Taterträge können noch eingezogen werden, wenn die zugrunde liegende Straftat längst verjährt ist. Denn Einziehung ist nach der Diktion des Gesetzes und auch der Rechtsprechung keine Strafe, sondern Vermögensabschöpfung. Darüber kann man sich trefflich streiten, aber das Bundesverfassungsgericht hat darüber entschieden und hat gesagt, das ist verfassungsrechtlich zulässig. Es ist keine dem Schuldgrundsatz unterliegende Nebenstrafe. Es ist allenfalls eine Maßnahme mit einer Art konditionsähnlichem Charakter. Und auch beim Bereich der Geldwäsche, die Verjährung der Vortat beseitigt die rechtswidrige Herkunft des Vermögens nicht. Das heißt, auch nach Verjährung des Grunddelikts kann eine Geldwäsche im Hinblick aus der Straftat erlangten Vermögenswerte erfolgen. Wer also Geld aus einer längst verjährten Straftat verschiebt, verwaltet oder nutzt, macht sich weiterhin der Geldwäsche strafbar. Maßgeblich für die Verjährung ist dann natürlich alleine, denkt logisch, der Tatzeitpunkt der Geldwäschehandlung. Geldwäsche selbst verjährt in 5 Jahren beziehungsweise in 10 Jahren in besonders schweren Fällen.
Schauen wir jetzt mal auf die Verteidigungsseite. Wie geht ein Strafverteidiger konkret vor, wenn er Verjährung geltend machen will?
Also zunächst muss man sagen, Verjährung ist von Amts wegen zu prüfen. Das ist ein Verfahrenshindernis, wenn die Verjährung eingetreten ist. Das heißt, es ist nicht nur so, dass die Verteidigung, sondern auch das Gericht und die Staatsanwaltschaft darauf achten muss. Daher, in einer idealen Welt müsste die Verjährung nicht durch die Verteidigung geltend gemacht werden. Praktisch ist es aber auch so, dass ganz häufig das übersehen wird oder eben andere Rechtsauffassungen zum Verjährungsbeginn oder Ende vertreten werden oder zu Unterbrechungstatbeständen oder Umständen. Das heißt, als Verteidiger ist es eine der wichtigsten Aufgaben zu prüfen, ob und inwieweit Verjährung eingetreten ist. Das hat auch insoweit Bedeutung, als dass man selbstständig prüfen muss, etwa im Steuerrecht bei der Frage der Verjährung gelten ja eben Sonderregeln, aber auch im Hinblick auf die Selbstanzeige ist das natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. Und die Fristberechnung ist sehr fehleranfällig, da kommt es häufig zu Fehlern, sodass es sich lohnt, sich damit auseinanderzusetzen. Manchmal kann man auch sozusagen spielen, wenn man Qualifikationstatbestände rechtlich etwa angreifen kann, sodass nur noch das Grunddelikt übrig bleibt oder man sich in Regel oder es in Regelbeispiele wechselt, sozusagen die rechtliche Einordnung eines bestimmten Tatgestehens, kann das natürlich erhebliche Auswirkungen auf die Verjährung haben.
Stichwort Verschleifung der Verjährung. Was steckt dahinter und wie kann sich die Verteidigung dagegen wehren?
Ja, also was man damit meint, ist im Prinzip, dass die Strafverfolgungsbehörden systematisch versuchen, die Verjährung hinauszuzögern, indem wiederholte Unterbrechungshandlungen erfolgen, oft ohne Wissen der Beschuldigten. Zum Beispiel reicht der handschriftliche Richtervermerk zur Anordnung einer Vernehmung als Unterbrechungshandlung, auch wenn die Vernehmung nicht stattfindet und man nie irgendwie davon erfährt. Generell ist es so, dass nach der RIS-BV Nummer 22 Staatsanwältinnen und Staatsanwälte verpflichtet sind, den Grundgedanken der Verjährung zu berücksichtigen und den Eintritt nicht wahllos zu verhindern. Allerdings ist es so, dass natürlich auch aufgrund häufig mangelnder Kapazitäten bei den Strafverfolgungsorganen oder Sachbearbeiterwechsel Konstellationen auftreten können, in denen Verjährung droht und dann wird gerne mal sowas gemacht. Da gibt es Grenzen, aber es ist einfach wichtig, dass man als Verteidigung darauf achtet. Man muss dann prüfen, sind die Durchsuchungsbeschlüsse etwa formell wirksam gemacht? Gegen wen ist überhaupt die Unterbrechungshandlung durchgeführt worden? Also eine Maßnahme gegen einen Mitbeschuldigten unterbricht nur bei dem Bezug zu den eigenen Taten. Das ist auch wichtig in dem Kontext. Und es gibt keine Analogie im Verjährungsunterbrechungsrecht. Zum Beispiel Beschlüsse über die Telekommunikationsüberwachung sind keine Maßnahme, die die Verjährung unterbrechen würden.
Vielen Dank für diese Information und vielen Dank auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, melden Sie sich wie immer jederzeit gerne unter info@rosinus-on-air.com. Bis zum nächsten Mal.
Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall. Bei Fragen wenden Sie sich an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Ihres Vertrauens, natürlich auch gerne an uns. www.rosinus-on-air.com oder unter www.rosinus-partner.com.